Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in einer Bar. 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
Mahlzeit, Markus.
Mahlzeit.
Hör mal, heute alles ganz anders. Keine Theke, keine Hertha. Seit Wochen hat man nichts mehr von uns gehört hier im Podcast. Markus, woran lag's?
Ich wollte ja immer, aber der René hat halt immer abgesagt, ne?
Ja, das war, glaube ich, die Wahlkampfzeit, tatsächlich. Ja.
Nee, es lag tatsächlich nicht nur an René, sondern wir haben beide eine ziemlich actionreiche Zeit hinter uns und sind da nicht dazu gekommen, vernünftige Themen aufzunehmen, beziehungsweise wir haben sogar noch in der Pipeline, haben wir sogar noch ein paar Folgen, die hätten wir sogar raushauen können, aber wir hatten den Eindruck, nee, bevor wir so normal weitermachen im Podcast, müssen wir erstmal miteinander ins Gespräch kommen über das, was so war in den letzten Wochen und Monaten. Und dafür nutzen wir die Folge heute und ich garantiere euch, die dauert länger als 7 Minuten.
Oh ja, und das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass wir hier jetzt draußen sitzen auf der Terrasse, die Sonne scheint. Wir hatten gestern den längsten Tag des Jahres und ja, irgendwie ist jetzt so eine Zwischenzeit. Also mein Gefühl für mich jetzt, der ich am 15. Mai wiedergewählt worden bin in den Landtag und darauf
warte. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön, das war jetzt Fishing for Compliments. und ich warte jetzt irgendwie sehnsüchtig darauf, dass die nächste Wahlperiode jetzt auch so richtig losgeht. Dafür braucht es eben eine Landesregierung, Ausschüsse, pipapo. Das wird nichts mehr vor den Sommerferien, deswegen bin ich so ein bisschen im Wartestand. Geht es dir genauso oder was ist bei dir so gerade das Einschneidende gewesen?
Na, einerseits geht es mir tatsächlich auch so, dass ich jetzt hier bei dir auf der Terrasse sitze und wir die Sonne genießen und der Urlaub in greifbarer Nähe ist und bis dahin habe ich noch ein paar Wochen, die dienstlich eher ruhige Fahrwasser sind. In einem anderen Bereich ist bei mir ein bisschen mehr los, denn es ist vor 2 Wochen mein Buch erschienen. Auf dem Buchmarkt, erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und da ist ganz viel jetzt mit verbunden, mit das Buch bekannt machen, Promotion, unterwegs sein. Ich war in unzähligen Podcasts, unzählig nicht.
Fremdgegangen.
Aber ich bin tatsächlich schon jetzt in 3 Podcasts gewesen, in denen ich über die Inhalte von meinem Buch rede und habe im eigenen noch nie drüber geredet. Und das ist vielleicht was, wo wir mal nachlegen müssen heute.
Genau. Auf jeden Fall.
Und wir haben gesagt, irgendwie sind wir beide in so Zäsuren gerade, wie man das ja so auf intellektuell Deutsch sagt. Mm. Nämlich in so einem Übergang, irgendwie was Neues beginnt, was Altes ist damit vielleicht auch abgeschlossen. Und René steckte im Wahlkampf tief drin und fest und war von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang die ganze Zeit unterwegs und hat überall geworben hat sich beworben um die Stimmen. Ich habe in deinen Instagram-Stories gesehen, dass du tatsächlich manchmal morgens um 5 Uhr vor irgendwelchen Werktoren standest und Arbeitnehmer abgefangen hast und die armen, müden Menschen mit der SPD belästigt hast.
Ja,
aber es hat eben auch diesen Erfolg gehabt, dass du, obwohl deine Partei nochmal weiter abgestürzt ist, mein Bedauern an dieser Stelle, aber dass du deinen Wahlkreis verteidigt hast und dass du hier von den Menschen im Wesel 2... Wesel 1,
ja, so Wesel 2. Wahlkreis 58.
Wahlkreis 58, Wesel 2, wiedergewählt worden bist als der Landtagsabgeordnete. Und das ist ja auch auf jeden Fall ein ganz schön dickes Ding, finde ich.
Ja, und macht mich natürlich auch einerseits glücklich, wobei ich sagen muss, es ist auf jeden Fall dieses Mal, ja, fast schon wie vor 5 Jahren, ein lachendes und ein weinendes Auge. Dabei zu sein, ist natürlich erstmal gut. Ist auch Lohn für all diese Wochen, die du von früh morgens bis spät abends unterwegs bist.
Ja.
Wäre jetzt natürlich richtig mies, wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre all das umsonst gewesen, einerseits. Aber andererseits, wenn du wochenlang erzählst bekommst, wie eng das ganze Rennen dann auch wohl ist und dass es dann spitz auf Knopf pari ausgehen könnte und am Wahlabend siehst du dann 7% Unterschied, da fragst du dich, Moment mal, was machen diese Umfrageinstitute eigentlich beruflich? das ist natürlich eine Riesenenttäuschung, weil du schon unterwegs bist ja auch, im Namen des Herrn hätte ich beinahe gesagt, das morgens zu gewinnen, das war ja unser Claim und mit ganz gewissen Absichten und auch einer Vorstellung davon, wie du es gerne selber anders machen würdest in einer Regierung. Und das ist jetzt nicht und auch deswegen, ich will nicht sagen, dass ich in ein tiefes Loch gefallen bin, weil da eben das lachende Auge dabei war. Aber es ist jetzt schon irgendwie blöd und deswegen ist da ein Wartestand und deswegen war da schon auch so ein bisschen, ja doch, ein Loch war da schon.
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, jetzt in die Fraktion zu kommen, wo alle irgendwie bedauern, dass ihr jetzt weniger Fraktionsräume habt, weniger Kollegen, auch die ganzen Angestellten in den Büros jetzt auch weg sind, bei denen, die es nicht reingeschafft haben. Und du kommst da hin und hast eigentlich so einen Schub aus deinem Wahlkreis, dass du hier beliebt bist, dass die Leute dich als ihren Vertreter im Parlament sitzen haben wollen und du hier auf, so ist zumindest mein Eindruck, in Kamp-Lindfort und Umgebung auf ziemlich viel Gegenliebe stößt. Und so ganz, ganz ohne Grinsen konntest du doch trotzdem nicht am Tag nach der Wahl da zur Fraktionssitzung, oder?
Ja, schon. Wobei... Nein, doch, also es wäre gelogen. So, da ist dann schon ein gewisses Grinsen, aber all das, was du gerade sagst, ist ja tatsächlich so. Du guckst dich rum, findest viele Leute nicht mehr wieder, weil sie zum Teil gar nicht auch kandidiert haben. Das gibt's ja auch, die gesagt haben, ich kandidiere nicht mehr. Und dann aber welche, die gerne wieder dabei und neu dabei gewesen wären, sind's aber nicht. So, und dann guckst du dich rum, die vermisst du und du vermisst halt tatsächlich jetzt auch die Gestaltung, weil du läufst ja mit dem Wahlprogramm rum und sagst, das würde ich gerne machen und brauch halt nur die Stimmen dafür. Und das ist jetzt alles nicht möglich. Und ja, also Grinsen ja, aber tatsächlich ist so eher so dieses Hängen im Schacht im Moment. Ne? Mhm. Und jetzt auch das Gefühl, du wartest jetzt auf einen Koalitionsvertrag und wartest, was die anderen jetzt machen. Und ich habe mal zum Kollegen gesagt, dass so ein bisschen im Moment so wie sich freuen auf eine Klassenfahrt. Und du hast dir schon überlegt, mit welchen Leuten du in der letzten Reihe sitzen willst, bei den Coolen und in Richtung Zukunft fahren willst. So, und du stehst an der Bushaltestelle am 15. Mai und denkst so, jetzt geht's gleich los, ne, mit gepacktem Rucksack, mit all den Wünschen und Hoffnungen, die du so hast. Und siehst aber dann, ey, Mist, also alle, die jetzt einsteigen, sind nicht die, mit denen du losfahren wolltest. Ein paar auch dabei, ich sage jetzt mal ganz klar, für mich die Grünen, ne, mit denen ich gerne losgefahren wäre in die Richtung. Ja, aber die fahren jetzt mit anderen zur Klassenfahrt die nächsten 5 Jahre und du selbst bleibst mit anderen eben an der Bushaltestelle zurück. So, dieses Bild und siehst jetzt gerade letzten Endes den Bus abfahren und guckst ihm hinterher und fragst dich, naja, stehe ich in 5 Jahren wieder hier und darf ich denn dann in 5 Jahren mitfahren? Das ist so ein bisschen das Gefühl, aber gut, komm, Haken dran und nach vorne geguckt, weil ich ja gleichzeitig vor lauter Wahlkampf nicht vergessen habe, auch mal in deine Insta-Profile zu gucken und wir ja auch zwischenzeitlich durchaus gequatscht haben und sehe halt, dass dein Traum, darf ich sagen, oder? Mit dem Buch Realität geworden ist jetzt.
Ja, es war
es ein Traum immer, oder?
Nee, nicht immer. Also es war nicht immer irgendwie ein Traum, ich will unbedingt mal ein Buch schreiben oder sowas, sondern es war eher so der Impuls da, ich schreibe jetzt mal los, ich fange jetzt mal an damit und ich schreibe mal auf und es ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Also ich schreibe ja über meine Panikstörung, die mich schon seit vielen Jahren begleitet, mit der ich heute relativ entspannt umgehe, aber es gab sehr andere Zeiten in meinem Leben und darüber schreibe ich und ich schreibe, was es mit meinem Glauben zu tun hat. Auch, was es mit meinem Glauben zu tun hat, damit umgehen zu können heute und so. Und das ist... ein sehr persönliches Buch, was mir sehr leicht von der Hand ging, das zu schreiben, weil ich mich damit schon ganz lange beschäftige. Ne? Und als ich es geschrieben hatte, war es natürlich ein Traum, dass das veröffentlicht wird tatsächlich, dass sich ein Verlag findet, der das gut findet, der das auf den Markt bringt und damit verbunden, dass ich mein Thema positionieren kann sozusagen oder mich mit meinem Thema irgendwie positionieren kann öffentlich. In einer größeren Öffentlichkeit, als es meine Kirchengemeinde zum Beispiel ist. Ne? Wo ich schon immer offen über dieses Thema gesprochen habe übrigens. Das ist jetzt also kein Coming-out oder sowas, ja? Nach dem Motto so, hallo, ich leide unter Angst oder sowas. Sondern das ist was schon, womit ich schon ganz lange ganz offen umgehe. Genau, aber als es dann geschrieben war, da war natürlich der Traum da, dass das funktioniert. Und das hat sich ja tatsächlich der Neufeld Verlag gefunden. Übrigens mein absoluter Wunschverlag war das. Der Neufeld Verlag in Cuxhaven, ein ganz kleiner, inhabergeführter Verlag, der aber schon seit, ich meine jetzt 18 Jahren auf dem christlichen Buchmarkt aktiv ist und es wäre zu viel gesagt, wenn man sagen würde, der mischt den auf, den Buchmarkt, aber es ist schon so, dass es für die Größe des Verlags er ziemlich viel Impact hat, so auf dem christlichen Buchmarkt und das wird gesehen und gelesen, was die so machen. Und das war immer mein Traum, dahin zu kommen. Die haben einen Schwerpunkt auf Behinderung, weil die zwei Söhne des Verlagsleiters beide das Down-Syndrom haben Und er deswegen ganz viel Literatur veröffentlicht im Bereich, im christlichen Bereich, mit Umgang mit Behinderungen und behinderte Menschen auch nach vorne zu bringen, zu repräsentieren und so weiter. Das fand ich immer einen sehr schönen, guten Ansatz. Und der zweite Ansatz ist, dass sie gerne Gottes Liebe in Form von Büchern unter die Menschen bringen wollen. Und zusammenfassend sagt der Verlag über sich, stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist. Das ist so dieser Claim des Verlags und das hat mir immer sehr gefallen und das ausgerechnet dieser Verlag dann tatsächlich auch nach einer ordentlichen Bedenkzeit, weil viele, ich glaube durch Corona reichen ziemlich viele Autoren, ziemlich viele Manuskripte ein.
Alle haben jetzt mal Zeit, das runterzuschreiben, ja, was sie runterschreiben genau wollten.
Ja, ja. Obwohl es bei mir gar nicht so war, ich habe das im Lockdown geschrieben mit Homeschooling und allem Tara, ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Zeit ein Buch zu schreiben, aber es wollte aus mir raus und es war so, ich habe es einfach dann in Nachtschichten und zwischendurch und hier und dort einfach, ich habe dann einfach losgeschrieben. Es war nicht so, dass ich im Lockdown, also mit zwei kleinen Kindern sitze, bin ich im Lockdown und sagt so, ach, was mache ich denn heute, schreibe ich mal ein Buch oder so, ne? Sondern im Gegenteil, ne? aber irgendwie hat das in diese Zeit gepasst, irgendwie war das jetzt der richtige Zeitpunkt, genau, den Neufeld Verlag gefunden und jetzt ist es halt so, jetzt ist Promotion angesagt, ne? Ich halte Lesungen, ich war im ERF, das ist eigentlich der christliche Fernsehsender in Deutschland und habe da in einer Talkshow gesessen und habe eine Radiosendung mitgemacht, einen Podcast unterwegs. Und jetzt, wie gesagt, nächste Woche fange ich an, mache eine kleine Tour durch Norddeutschland, also eine Mini-Tour mit zwei Lesungen. Aber da fahren wir dann ein bisschen mit der Familie ans Meer und ich lese zwischendurch auch noch aus meinem Buch. Das sind also alles Sachen, die sind sehr schön und die brauchen auch jetzt Zeit und Energie, aber das ist eine total schöne Sache, eine total neue Erfahrung. Also so, ich kannte das ja noch, ich wusste nie, wie ein Buch entsteht. Das habe ich erstmal alles so miterlebt. Ich hatte gar keine Ahnung davon, wie da die Hintergründe sind und wie man selbst sich fühlt und so. Und dieser Verlag hat mich wahnsinnig gut an die Hand genommen, mich in allen Dingen mitentscheiden lassen, mitreden lassen und so. Das sind wirklich, wirklich, wirklich eine schöne Erfahrung, die ich da jetzt machen darf. Und das macht diesen Sommer natürlich auch nochmal besonders. Ne?
Und es ist, du hast ja gerade das Wort auch benutzt, es ist eine Zäsur, so wie bei mir der Wahltermin ist. Bei dir der Erscheinungstermin deines Buches, ich glaube Release war 8. Juni.
Ja.
Der Release, ist das auch eine Zäsur? Und wenn ich jetzt höre, Urlaub wird gleichzeitig umfunktioniert und erweitert zur Lesereise durch Norddeutschland, meinst du, daraufhin verändert sich dein Leben tatsächlich auch dauerhaft? Oder ist es jetzt quasi so ein, wie soll ich jetzt sagen, so eine Welle, ein Buch erscheint, ich mache die Promotion, ich gehe rum, ich habe die Aufmerksamkeit. Und dass es in 3 bis 4 Monaten vielleicht weniger wird und du in dein, ja, was heißt normal? Normales Leben zurückkehrst als Pastor? Oder meinst du, das ist, ändert das für dich jetzt generell was? Dass du sagst, also ich habe mein zweites Buch jetzt gerade auch schon im Hinterkopf oder ich erweitere das oder ich setze einen neuen Schwerpunkt, auch beruflich. Sind natürlich alle neugierig jetzt, inklusive mir.
Ja. Also ich, Es ist jetzt nicht so, also dass sich jetzt irgendwie alles ändert und so, ne? Also es war ein komisches Gefühl, als ich das erste Mal in mein Instagram-Profil oben reingeschrieben habe bei der Selbstbeschreibung Pastor und Autor oder Theologe und Autor oder sowas, ja. Aber dieses Wort Autor, da geht direkt so eine Schublade auf, ne? Und du denkst so, und du hast so ein Bild vor Augen, so, ne? Wer oder was ein Autor ist. Und das ist eigentlich was ich nie mit mir selber jetzt so verbunden habe, obwohl ich immer gerne geschrieben habe, ne? Habe auch immer schon mal Artikel für Zeitschriften geschrieben und solche Sachen. Das war immer schon auch ein Teil, ist ja auch ein Teil meines Berufs, weil ich auch jeden Tag, jede Woche eine Predigt schreibe, die ich übrigens nicht ausschreibe, aber auch da formuliere ich ja Gedanken. So. Und das ist was mir große Freude macht, was, glaube ich, auch meinen Begabungen entspricht. Ich sage mal, ich bin Wortfinder. Ja, ich versuche, Worte zu finden und ganz besonders reizt mich das in Situationen, wo andere keine haben. So. Also zum Beispiel gehört es zu meinem Berufsalltag, dass ich Beerdigungen mache und Hochzeiten und so. Und vielen Leuten fällt es schwer, in emotionalen Momenten Worte zu finden und das macht mir Freude. So, ja. Ne? Also das ist was ich gerne mache. Und insofern gehört eigentlich dieses Buchschreiben irgendwie zu meiner grundsätzlichen Berufung und zu meinem Job irgendwie mit dazu. Ne? Das ist jetzt nicht etwas, was meiner Ortsgemeinde hier vor Ort dient, aber letzten Endes ist es auch ein Verkündigungsdienst, ne? Ob ich am Sonntag auf der Kanzel stehe oder ob jemand mein Buch liest. Ne? Ich erreiche mit dem, was ich formuliert habe, Menschen und hoffe, dass sie in ihrer Gottesbeziehung zum Beispiel wachsen oder so, ne? Oder in ihrem sich weiterentwickeln können in ihrem Leben, in ihrem Glauben, aber auch in ihrem privaten Leben oder beruflich oder wie auch immer. Von daher ist es jetzt nicht, dass jetzt alles anders ist. Und ich weiß auch nicht, also erstens ist es so, dass es für mich sich bisher noch gar nicht wie eine berufliche Perspektive anfühlt, weil du einfach, also der deutschsprachige christliche Buchmarkt ist klein. Und da sind viele Platzhirsche, die sich da das Feld des Bären aufteilen. Und du bist da als kleiner Neuautor oder sowas, ist man mit so kleinen Auflagen dabei. Und auch mit das, was man am Ende als Autorenhonorar rauskriegt aus so einem Buch, das steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand. Gar nicht. Ne? Also das ist keine für mich keine berufliche Perspektive. Ne? Es ist aber so, dass natürlich, ich denke, dass mir dadurch auch Türen aufgehen werden, vielleicht, die mir sonst verschlossen geblieben wären. Ich habe jetzt schon Connections jetzt schon Kontakt aufgenommen zu Menschen, die ganz interessant sind und ganz andere Sachen machen als ich und sich da auszutauschen, das ist schon ganz, ganz, ganz spannend. Und so in diese Welt ein bisschen reinzugucken. Aber ich weiß nicht, ob es meinen beruflichen Alltag wirklich verändert. Ja, ich habe so Bock zum Schreiben, dass ich habe natürlich Ideen, worüber ich noch schreiben könnte und vielleicht auch Ideen, die ausreichend sind für ein ganzes Buch. Aber ob das wirklich was wird, hängt erstens davon ab, wie erfolgreich dieses Buch jetzt wird. Das ist ja völlig unklar, ne? Wie gut wird das laufen und wie werden da die Resonanz drauf sein. Davon wird es ja maßgeblich abhängen, ob ein Verlag mir nochmal ein Buch anvertraut oder mir nochmal vertraut, dass ich ein Buch schreibe. Aber Bock drauf habe ich sowieso. Und dieses Buch habe ich ja auch nicht geschrieben mit dem Anspruch, ich schreibe jetzt ein Buch, das wird veröffentlicht, sondern das war ja erstmal einfach aufschreiben, was war, aufschreiben, was ist. So. Und also da wurde ein Buch draus. Und sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich habe einen Auftrag von einem Verlag, ich soll jetzt ein Buch schreiben, ist nochmal eine völlig andere Liga, glaube ich. Und das wird auch nochmal ganz auf einem ganz anderen Level anstrengend, glaube ich. Und das steht jetzt erst noch in der Zukunft. Da müssen wir mal gucken, was wird passieren. Keine Ahnung, also falls der Verlagsleiter David Neufeld diesen Podcast hört, weiß er schon mal Bescheid.
Bewerbung ums nächste
ich
Werk.
Ich bin bereit, ja, aber...
Nein. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, weil du sagst, ich weiß nicht, ob es mein berufliches Leben verändert. Aber ich sag mal umgekehrt, auch wenn es das nicht tut, hast du ja quasi eine Perspektive, die eröffnet, dir ein Berufsfeld eröffnet, dir eine Perspektive, ich bleib mal bei dem Begriff, eröffnet, die du jetzt gesehen hast, in der du unterwegs bist. Ja, ist dieses saloppe Sprichwort, immer wer einmal leckt, weiß, wie es schmeckt. Und das triggert einen natürlich an, dass man sagt, boah, jetzt habe ich das mal gesehen. Wie stark ist da, ich meine, gut, du bist jetzt noch mittendrin erstmal in den Erleben ja auch, mit den ersten Lesungen, Lesereise, nenne ich sie jetzt einfach mal trotzdem, auch wenn du so tief gestapelt hast, also die Lesereise in Norddeutschland. Wie stark meinst du, kann das am Ende werden, dieser furchtbar betörende Virus, ja, so ein richtiger Autor zu sein?
Was heißt ein richtiger Autor? Also meinst du einen
Versuchung sozusagen?
Einen hauptberuflichen Autor oder was meinst du damit? Also
ja, aber einen weiteren Schwerpunkt oder ich meine gut, jeder hat ja eine gewisse Kapazität an Energie, an Zeit zu sagen, ach, da investiere ich jetzt mal mehr Zeit rein, mal gucken, was sich da noch so draus ergibt.
Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also diese Perspektive ist für mich auf jeden Fall da. So. Ich muss trotzdem vorsichtig sein, weil ich muss jetzt abwarten, was die Rückmeldungen auf dieses Buch sind. Also einmal die Rückmeldungen an der Ladenkasse.
Ja.
So, die sind einfach auch wichtig, ne? Die sind ja wichtig für einen Verlag, dass der mit einem Buchprojekt ein Plus macht, sage ich jetzt mal. Für mich jetzt selber weniger, ja. Also wenn da was dabei rumkommt, ist das ein schönes Zubrot, aber das ist nichts, wovon ich jetzt gehaltsmäßig abhängig bin oder womit ich jetzt fest rechnen muss oder sowas. Von daher ist das eine ziemlich freie, gibt mir ziemlich viel Freiheit, ne? Und ich warte auch ein bisschen darauf, also ich habe zwar Ideen, ein Buch zu schreiben, also mehrere Themenideen oder so, aber ich warte drauf, bis mich eins wirklich so packt, dass ich dass ich da auch Bock drauf habe, so ähnlich wie es jetzt bei diesem Buch war. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so ein persönliches Buch schreiben kann, weil jetzt habe ich eins über mein Lebensthema geschrieben und jetzt weiß ich nicht, so, ne, jetzt, also so persönlich kann es nicht nochmal werden. Aber vor allem will ich mir nicht das jetzt versauen, indem ich mir den Druck mache, irgendwas machen zu müssen, was sich vielleicht gar nicht natürlich anfühlt. So, ne? Also, ich glaube, tatsächlich, diese Perspektive ist da, aber dieses Autorending ist für mich was ich mir nicht kaputt machen lassen möchte, irgendwie. Also ich habe keine Lust drauf, dass das zu einer Pflicht wird, dass das zu einer Anstrengung wird. Oder, also anstrengend darf sein, aber nicht so, weißt du, dass du da sitzt und sagst so, ich muss dann noch mal ein Kapitel für ein Buch schreiben. Ich muss, so, ne? Ja. So. Und da habe ich keine Lust drauf. Und ich habe den Eindruck, dass es bei, also es gibt wenige, sehr wenige christliche Autoren, die davon leben können, sozusagen. Ja? Mhm. Also das ist verschwindend gering und das sind Leute, die sind wirklich massiv bekannt. So. Und das ist weit weg von mir. Aber aber es gibt ja auch Autoren, die Romane schreiben, die davon leben können, weil die einfach nur mal einen viel größeren Markt haben und so. Und da, glaube ich, ist eine ganz große Gefahr, dass du halt, dass sich das auffrisst, dass du das jetzt an das nächste Projekt und du musst und so. Aber das ist ein kreativer Prozess, der funktioniert nur, wenn du inspiriert bist und Bock drauf hast und so, ne? Und nicht, wenn du liefern musst. Und also es ist deutlich kreativer natürlich, deutlich künstlerischer als mein normaler Job. Das reizt mich auch, aber es hat auch seine Gefahren. So.
Wobei, ich sag mal, dein normaler Job, du hast ja gerade schon geschildert, Worte zu finden, sind quasi die kleinen Miniaturen, die du auch Zeit deines Berufslebens sicherlich geschrieben hast oder erdacht hast. Ist ja nicht alles immer bis ins Kleinste aufgeschrieben. Und das ist jetzt mal sozusagen ein Opus Magnus, um jetzt mal auf die Kacke zu hauen. So, also einfach mal was wesentlich Größeres. Ich habe mich gefragt, dein Lebensthema, hast du gerade selber gesagt, Stichwort Angst oder Thema Angst. Ganz schnell ist man ja dabei, wenn man so ein Werk geschrieben hat, dass man plötzlich, ich sag mal, vielleicht auch als der Experte zu dem Thema wird und dann gefordert wird, ja, du hast ja schon mal über Angst geschrieben, kannst du noch mal eins schreiben? Und noch mal eins und noch mal eins. Wäre das eher dein Anspruch? Also quasi diesen Fachmannstatus?
Ja. Ja.
Oder, das ist ja die zweite Facette, es geht ja hier um Religion und Gott, zu sagen, nee, das ist mein Thema, das ist der rote Faden. Ja, und dann kann es, ich sag mal, im nächsten das Thema Mut sein oder so, aber eben im Zusammenhang mit Bibel, mit Gott, mit Verkündung.
Was das ist dein Anspruch? Definitiv Letzteres, weil ich kein Fachmann in Sachen Angst bin. Also ich,
das fehlt immer so gerne vom Markt, vom Medien, weißt du? Da hat einer ein Buch rausgebracht, jedes Mal, wenn das Thema Angst, sagt der Redakteur, dann müssen wir mal den Bastek anrufen, der wird uns dann ein 3-Minuten-Interview geben.
Genau, und ich bin einfach... Ich bin so gesehen Experte, weil ich selber da war, dann meinen Lebensweg mit habe so und da auch einiges durchlitten habe und aus der betroffenen Perspektive berichten kann. Ich merke aber jetzt schon, dass wenn Feedback kommt von TherapeutInnen, ne, die Fachleute sind für dieses Thema, das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite ist es so, dass ich manchmal denke so, ich will nochmal klarstellen, ich habe hier als Betroffener geschrieben, ne? Und ich bin kein Fachmann und ich bin
nicht der Psychologe.
Ich kann dir nicht sagen, wie eine Therapie bei Angst funktioniert, weil ich habe nie selber eine gemacht und ich bin auch kein Therapeut. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man das angeht. Das heißt, ich habe nie den Anspruch gehabt zu sagen, folgendermaßen wirst du die Angst wieder los oder sowas. Ne? Und deswegen, wofür ich Fachmann bin, weil ich Theologe bin, ist, jetzt muss ich aufpassen und mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, weil ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die da sehr viel fachmännischer noch sind als ich. Aber ich bin Fachmann für Theologie, für Bibel, für Gemeinde und Kirche. Und das ist das ist das Gebiet, wo ich mich sicher fühle, ne? Und sicher bin. Und und das Interessante ist aber, wenn die Meldungen der Therapeuten zurückkommen, ist es oft auch so, dass es gar nicht so ist, dass die sagen so, das ist therapeutischer Sicht aber ganz anders, in einzelnen Bereichen schon, ja, dass sie sagen so, oh, da will ich aber als Therapeut nochmal einen anderen Akzent setzen oder so, aber das ist auch ganz viele Dinge, die ich erlebt habe in meinem Leben, da sagen mir Therapeuten, ich würde es mit einem Angstpatienten genauso machen. So, nur dass es halt bei mir kein Therapeut war, sondern dass es irgendwie Gott war, der mit mir in so einen Weg gegangen ist, wo mir heute Therapeuten bestätigen, ja, So, also so würde ich das, so diese Art der Konfrontationstherapie, die würde ich wohl auch machen mit dem Patienten. Mhm. So, ne? Das finde ich total spannend, ne? Also es ist jetzt nicht ein antitherapeutisches Buch, überhaupt nicht. Ich würde auch jedem, der in Angstzuständen und Panikattacken steckt, immer raten, sich professionelle Hilfe zu holen. Ich habe das damals nicht getan, das war dumm von mir, aber ich habe trotzdem einen Weg gefunden daraus, was keine Garantie ist oder sowas. Mhm. Ne? Aber das ist halt was total... ne, das ist natürlich reizvoll, dieses ganze Thema. Da merke ich auch einfach, ich bin da kein Profi. So. Und da, wo ich Profi bin, da habe ich, da werde ich, wird bestimmt auch nochmal das eine oder andere geschrieben aus mir rauspurzeln. Ja.
Wie wahrscheinlich ist es, dass du irgendwann mal einen Roman schreibst? Weil das ist jetzt eher Sachbuch, auch wenn es natürlich vom, ich will nicht sagen, Storytelling lebt, aber davon lebt, dass du eben von dir berichtest.
Es ist sehr persönlich. Ja, Sachbuch Schrägstrich Autobiografie, ne? Es ist so eine Mischung aus beidem. Ja, ein Roman ist, beim Roman stell mir das total schwer vor, weil ich habe immer auch überlegt, mal Geschichten zu erfinden, so, ne? Mhm. Aber ein Roman ist eine erfundene Geschichte und da musst du sehr, sehr konzeptuell rangehen und das sehr gut planen, weil diese Geschichte ja kohärent sein muss am Ende. Ne? Also was in einem Roman und erst recht einem Krimi niemals geschehen darf, ist, dass es einfach unlogisch ist. Also, oder du am Ende eine Wendung hast, die aber nicht erklärbar ist. Also die einfach
und dann
nicht
wurde passt. Er wach.
Ja, genau. So, und ich glaube, da kann man sich im Schreiben ganz furchtbar verstricken in so einer Story, aus der du nicht mehr rauskommst, weil die einfach das irgendwann nicht mehr weitergeht. So, ne? Und das heißt, die wirkliche Leistung von einem guten Romanautor ist ja, oder Autorin ist ja, ein richtig geiles Konzept zu haben und diese Welt, die sie da beschreiben, auch wirklich darin einzutauchen und die durchdrungen zu haben, so, ne? Und was ich gemacht habe, ich habe geschrieben, was wirklich passiert ist. Ja, das ist natürlich kohärent, sofern ich mich richtig erinnere an die Dinge, die ich da aufschreibe, sind ja auch schon 20 Jahre her.
Selbst wenn nicht, dann...
Ja. Das ist kohärent, weil es wirklich so passiert ist. Das ist die Realität, ne? Und, oder zumindest die Realität, wie ich sie wahrnehme. Und als Romanautor, boah, also, da, bevor du das erste Wort schreibst, musst du ja erstmal ganz viel Konzept machen. Und das ist eher nicht meine Stärke, weil mein Buch, ob man es mir glaubt oder nicht, ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe vorne angefangen zu schreiben und habe immer weitergeschrieben. Ich habe natürlich immer noch überarbeitet, alles, was schon da war, aber ich habe nicht Kapitel 5 geschrieben und dann Kapitel 3 und 2 und 1 oder sowas, sondern ich habe das von vorne bis hinten durchgeschrieben. Plus dann Überarbeitung so. Und mal hier den Absatz, tust mal da lieber hin oder so, da passt der besser. Oder solche Überarbeitungen sind natürlich da drin. Aber vom Grundsatz her, vorne angefangen, bis hinten durchgeschrieben. Und das kannst du beim Roman nicht machen. Also das glaube ich nicht. Also wenn hier ein Romanautor oder eine Autorin zuhört, kann ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen. So, ne?
Nee, glaube ich aber auch. Also ich... würde ja auch immer noch mal gerne tatsächlich eher einen Roman schreiben, aber auch mindestens 3 Romananfänge für 3 völlig verschiedene Sachen, vom Krimi bis zum satirischen Stück. Merke dann aber, dass sobald die Idee raus ist, also diese singuläre Idee, der Rest verpufft, weißt du? Das ist so ein Gedanke, den hast du, schreibst halt runter, klingt auch ganz gut, aber dann merkst du so, ja, aber eigentlich gehört da jetzt mehr zu, müsste kompositorisch ganz anderes noch mal sein. Und finde ich total reizvoll, glaube ich aber tatsächlich, wie du sagst, ist so... braucht eine gewisse Meisterschaft.
Ja.
Also das kannst du, vielleicht gibt es auch Leute, die das schaffen. Ne? Also das ist einfach runter zu rotzen in einem und zu sagen, so zack, fertig der Roman. Ne? Aber ich glaube, dass das sehr viel Wille, sehr viel Organisation, Komposition. Ich habe jetzt auch gerade tatsächlich auch ein Buch auf dem Nachttisch liegen zum Thema, wie schreibe ich einen Krimi? Fand ich ganz lustig. Wenn es dann so geschrieben steht, klingt es ganz einfach. Ja, ne? Okay, aber du merkst es halt schon. Nee, klar, du musst ja angefangen auch bei den Personen. Klar hast du, glaube ich, immer als Autor dann so ein alter Ego vor dir, wo du sagst, ja, okay, der ist wie Tante Lisbeth und der ist nochmal wieder anders und so. Ne? Aber das muss dann eben auch kohärent bis zum Ende gemacht werden.
Beim Krimi musst du ja am Anfang wissen, wer der Mörder ist, als Autor. Du weißt ja, wer der Mörder ist. Und du musst dann die Figuren da drin aber so beschreiben, dass es am Ende für den Leser logisch ist, dass das der Mörder ist. Aber der darf es vorher nicht merken, der Leser. Also das macht ja einen guten Krimi aus. Also, aber du, wenn du es nicht kannst, kannst du immer noch Drehbücher fürs Vorabendprogramm schreiben. Rosenheim Cops und so.
Das geht immer. Halbe Stunde ist schnell geschrieben. Ne? Ja.
Ne, aber das ist wirklich, das ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Keine Ahnung. Du hast gerade von Perspektivwechsel gesprochen. Ich will jetzt nochmal auf dich zurückkommen.
Oh,
jetzt haben wir ja schon bestimmt 20 Minuten über mich geredet. Perspektivwechsel. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 5 Jahren, da bist du von Regierungsbank in die Opposition gewechselt. Im Landtag. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, dass wir uns da mal auf einen Kaffee getroffen haben oder ein Bierchen bei Hertha, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber jedenfalls haben wir uns getroffen nach dieser Wahl, ein paar Wochen danach oder einen Monat oder zwei danach, und du hast gesagt, das ist eine völlig, völlig andere Arbeit. Und vor allem, man wird nicht mehr eingeladen. Ne? Das weiß ich noch. Weil du als Regierungsmitglied immer überall eingeladen wirst, weil alle was von dir wollen und du Entscheidungen, also an den Entscheidungsknöpfen sitzt. Und plötzlich hat dich keiner mehr eingeladen.
Also keiner wäre übertrieben, aber das Interesse erlahmt, ja.
Ja, und Frage Nummer 1, wie hat sich das in den 5 Jahren entwickelt? Und Frage Nummer 2 ist jetzt, wo du von Opposition in Opposition gehst, in einem völlig anderen Setting jetzt, mit einer an anders aufgestellten Regierung dann, die du zu kritisieren hast und der du auf die Finger zu schauen hast und so weiter. Aber ergibt sich hier jetzt nochmal so ein ganz krasser Wechsel in der Arbeit?
Also erstmal, damit keiner der Hörerinnen und Hörer denkt, Mensch, die arme Sau, der wird nirgendwo mehr eingeladen. Also es
bei Hertha ist er immer willkommen.
Das ist schon noch Einladung. Interessant finde ich eben auch umgekehrt, wenn du selber einlädst, du bist halt unsexy. Ne? Also mit der Opposition, ja, ist nett, gehst du mal hin. Ne? Mhm. Aber Regierung ist halt immer sexier. Das heißt, wenn du selber einlädst, wirst du auch immer mehr Feedback bekommen, wenn du selber in der Regierung bist. Interessant, jetzt mal mitzuerleben, das war dann auch mein erstes Mal, so am Ende von 5 Jahren Opposition, bei Meinungsumfragen, die sagen, oh, SPD könnte durchaus stärkste Kraft werden, dass das Interesse zum Ende der Wahlperiode zugenommen hat. Die Fragen mehr geworden sind, ja, was würden Sie denn tun, wenn, so in diesem und jenem Bereich. Diese Absprachen, die man auch geführt hat, nach dem Motto, falls es so sein sollte, lassen Sie uns nochmal sprechen. Und dann schnupperst du so da dran. Wir waren gerade von, wer einmal leckt, weiß, wie es schmeckt. Du schnupperst so da dran und denkst, boah, was wäre, wenn, wenn es dann wirklich dazu kommt und du kannst jetzt mal mitreden und, also hoffentlich war ja immer eine Projektion auf die Zukunft, hoffentlich dann auch mitreden und kannst sagen, so und so soll es sein, weil du auch davon überzeugt bist. So, das war dann also 4 Jahre, ich sag mal, relativ blub, 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 ne? Also so ein Grundrauschen, das hat sich gesteigert dann zum Ende hin, auch mit den Umfragen, so dass du selber auch gedacht hast, boah, wenn es jetzt so ist, doll. So, und jetzt ist natürlich so eine Zwischenphase, es geht erst nach den Sommerferien so richtig los und da werden wir wieder feststellen, erstmal absolut unattraktiv, klar, und das wird wieder auf so ein Grundrauschen hinauslaufen. Dieses Mal bin ich da, glaube ich, gewappneter. Also ich kann damit nach wie vor auch gut leben, das ist halt Rolle der Opposition, so ist es halt. Aber ich glaube, jetzt ist für mich zumindest und für mein Seelenheil entscheidend, irgendwo klar zu haben, ja, was will ich eigentlich mit diesem Politikerleben anfangen? Was ist denn das große Thema vielleicht auch? So, also auch ein Thema zu finden. Du hast gerade darüber gesprochen, dass du ja dein Lebensthema oder eines deiner Lebensthemen zu Papier gebracht hast. Ja. So, und ich möchte für mich jetzt auch mehr und mehr aus diesem großen Steinblock rausmeißeln, mein Lebensthema. So, also sprich das Thema, von dem ich sage, das soll auch politisch irgendwie überdauern.
Ja.
Und ja, und das wäre für mich halt tatsächlich, um der Nachfrage schon mal vorwegzugreifen, das Thema, die einen würden sagen, Bewahrung der Schöpfung, konkret eben die Klimakatastrophe aufzuhalten, nicht ganz so schlimm werden zu lassen und alles, was da dran hängt, also von Energiewende bis hin über die Fragen, wie sichere ich Trinkwasser auch in Zukunft, wie werde ich, wir sitzen hier gerade auf der Terrasse, brüllend warm, wie komme ich mit den veränderten Klimabedingungen auch irgendwo klar in unseren Städten? So, und da kannst du, glaube ich, auch in der Opposition was machen und du kannst es eben zu deiner Mission machen. So, und auch wenn es am Ende immer aus der Opposition bleiben würde, wäre es trotzdem okay, weißt du? So, und deswegen will ich jetzt auch nicht, das hat er ja auch schon mal versprochen, irgendwie zum Spöttler oder zum Chefkritisierer einer schwarz-grünen Landesregierung. Ich würde ab jetzt und werde ab jetzt auch immer drauf gucken und nicht spötteln nach dem Motto, viel zu wenig oder so, sondern ich will fair sein und das wirklich auch loben, was gut läuft, aber eben auch sagen, ey Leute, ne, wenn zu wenig ist, da muss mehr. So, also diese durchaus kritische, aber kritisch-konstruktive Sicht einzunehmen und dann eben auch Vorschläge zu machen. Nicht nur zu sagen, das ist aber doof. Wie würdest du es anders machen? Na, das sage ich nicht.
Naja,
so, ja, also das wäre jetzt irgendwie für mich, für mein Seelenheil und ja, vielleicht wird man darüber ja dann doch irgendwie auch interessanter und wird zu mehr Veranstaltungen eingeladen.
Ja, vor allem kann ich mir vorstellen, also mein erster Reflex gerade war zu sagen, wenn das dein großes politisches Thema ist, bist du in der richtigen Partei.
Ja.
Ja, weil, also ich nehme das auch so wahr, dass ja die SPD hier in unserer Region auch ganz stark gewählt wird, gerade wegen der Bergbautradition und dass die Arbeiter immer SPD gewählt haben. So, und das ist ja tatsächlich so, dass in den Arbeiterregionen die SPD immer noch relativ gute Werte hat. So, ne? Also und
klassische Frage, gibt es den Arbeiter überhaupt noch? Aber,
Ja, aber trotzdem hast du ja im Prinzip ist der Arbeiter, ja, also jetzt industriell gesehen, sind das ja Leute, die ihren den Wohlstand, den sie haben und den Wohlstand unserer Gesellschaft aufgebaut haben, auf dem Rücken des Klimas ein bisschen, so wenn ich das mal so sagen darf, ja. Also, dass Kohle nicht fein fürs Klima ist, wissen wir alle. Das sind die Jungs, die haben die Kohle rausgeholt und die wählen deine Partei. So, ja, ist jetzt natürlich nicht so. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt.
Sagt man immer holzschnittartig.
Ja, das ist holzschnittartig. Ja, aber es ist ja trotzdem so, dass die SPD steht für die Leute, das ist die Partei traditionell, die die Gerechtigkeit für die Arbeitnehmer fordert, für die Arbeiter, genug Bezahlung, Gewerkschaften, Betriebsräte. Da ist ja eine Partei ja verwurzelt, so wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt kommt das Umweltthema, was ja aus meiner Erfahrung genau diesem Klientel immer so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Stimmt das eigentlich? Oder liege ich da völlig falsch?
Nee. Also da würde ich jetzt quer im Stall stehen bei der Aussage. Ich sag mal nur einen Wert. Du guckst ja so eine Wahl anschließend an. 260.000 Wählerinnen und Wähler sind abgewandert von der SPD zu den Grünen. Jetzt kann man sagen, das waren schon immer Grünen Wähler. Die haben das letzte Mal nur die SPD so doll gefunden. Nein, ich glaube, das sind Wählerinnen und Wähler, die gesagt haben, uns fehlt da was an Aussagen zum Beispiel zum Klimawandel. Und wenn du sagst, mit meinem Thema bin ich genau richtig in der SPD, ja, dann glaube ich das, weil den Himmel über der Ruhr blau gemacht hat ein Sozialdemokrat. So, und ich glaube, dass der Ansatz einfach der richtige ist, zu sagen, wir schlittern in die Klimakatastrophe, in die ungebremste, das muss sich ändern. Und dafür müssen wir aber eben breite Massen eben auch mit dem Gedanken versöhnen, dass sich was ändern muss. Also nur den elitären Gedanken, ja, ne, also dann will ich halt mal zum Biomarkt und werde Vegetarier oder Veganer und mach dieses und jenes noch, was eben Geld kostet oder verzichte eben auf weiß ich nicht was, das wird in der Masse ja nicht helfen. Ja. Wir müssen ja Menschen davon überzeugen, die heute sagen, ich fahre einen Verbrenner, finde ich voll geil, was soll denn hier ganze Scheiß? So, und Kohleverstromung war doch super. Und wie viele tatsächlich auch ehemalige Bergleute treffe ich heute, die sagen, Mensch, hätten wir mal die Förderung nie eingestellt. Selbst der Habeck sagt ja jetzt aktuell, gut, dass wir das Zeug verfeuern können, damit wir eben den Gasspeicher voll machen können.
Ja, ja.
Da widerspreche ich und lege Einspruch ein und sage, ja, einerseits schon, weil wir jetzt tatsächlich den historischen Moment haben, wo selbst ein Grüner sagt, wir brauchen die Kohle. Aber perspektivisch war es verdammt nochmal richtig, drauf zu verzichten, auf die Steinkohle und jetzt perspektivisch eben auf die Braunkohle. So, und das, glaube ich, kann nur die SPD machen. Ne? Also wirklich diesen Klimagedanken, der ja so unheimlich wichtig ist, weil der ist existenziell. Mit dem Problem, dass man halt nicht so richtig sieht. So, ja, schon, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, sieht man den schon, anhand des Wetters, des Klimas und dergleichen. Aber es ist noch so, wie soll ich sagen, also nicht richtig greifbar. Wir haben, glaube ich, mal in einer Folge zum Thema Corona und Prävention gesagt, there's no glory in prevention. Also in der Prävention zusammen, wir wollen mit den Klimazielen rauf, damit die Temperatur nicht ansteigt. Sondern was soll denn, ne? Also ist doch schön, mal einen warmen Sommer zu haben, also ein Kack, ne? Also diese komischen Aussagen, das nicht sehen wollen oder auch noch nicht sehen können.
Ja.
Mit dem Problem, wenn erstmal die Bude brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es eben zu spät. Dann kann ich nicht sagen, oh, jetzt habe ich es verstanden, können wir nochmal zurückspulen. Dann ist halt kein Zurückspulen.
Ja.
Das deutlich zu machen, aber eben auch auf eine Art, die ja auch ja, bekömmlich ist Quatsch. Also es geht nicht ohne Einschränkungen.
Ja.
Da muss man auch nochmal klar machen.
Ja.
So, es geht nicht ohne Einschränkungen. Es geht nicht, indem man sagt, ja, ihr werdet davon nichts merken.
Mhm.
Das funktioniert halt nicht.
Ja.
Und ich glaube, da können wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten moderieren und erklären eben auch.
Ich glaube auch, also da haben wir was gemeinsam mit deinem politischen Thema und meinem Buchthema. Die Rückmeldung, die ich auch oft bekomme, ist, boah, das ist aber ein aktuelles Thema. Jetzt, also jetzt ja, gerade
Angst auf jeden Fall.
Ja, ne, Angst ist ein total aktuelles Thema bei ganz, ganz vielen Menschen. Und ich merke auch, wie viele Leute reagieren und sagen, ist auch mein Lebensthema, wo ich es auch nicht gedacht hätte. Und viele haben es auch gar nicht von mir gedacht. Das sei mal hingestellt. Aber auch das Klimathema ist extrem aktuell und das wird mehr und mehr kommen. Zu Recht, weil eine Generation heranwächst, die sagt, wir können so nicht mehr weitermachen. Ne? Ich bin noch eine Generation, die noch völlig ohne ein bisschen Gewissensprobleme geflogen und Auto gefahren und alles ist und so, ne? Und ich merke so, dass sich das in meiner Generation bei mir total ändert und ich merke, dass es, also dass einfach dieses Bewusstsein dafür jetzt total stark geworden ist, was passiert da eigentlich? Damit hat man noch kein bisschen Klima gerettet, damit hat man noch kein 0,1 Grad Erwärmung gestoppt oder so, ne? Aber damit wird der Weg geebnet dazu, auch Maßnahmen zu akzeptieren, die das zur Folge haben können, dass wir wirklich auch was Wirksames unternehmen können. Ganz, ganz wichtig ist wirklich, dass das Bewusstsein sich verändert und da kommt eine Generation jetzt ran, die sind teilweise noch keine Wähler, die werden das aber so, ne? Und die achten da drauf, die gucken da drauf, was sind die Themen, ne? Und ich habe es auch gemerkt, ich habe auch bei der Bundestagswahl, auch jetzt bei der Landtagswahl, habe ich genau auf diese Themen geguckt und habe gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. Was soll ich denen sagen? Soll ich sagen, mir war aber unser wirtschaftliche Verhältnisse gerade wichtiger oder sowas, ja? Oder mir war diese so, ne? Sondern ich möchte denen sagen, ich hatte dieses Bewusstsein entwickelt und das ist leider sehr langsam gelaufen bei mir und bei den ganzen anderen Menschen aus meiner Generation und auch bei den Menschen der Generation darüber. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und wir haben versucht, irgendwie uns zu verändern. Und das ist ein Thema, was jetzt mehr und mehr kommt. Und ich merke auch, dass es schon erste Erfolge hat, weil ich merke, dass natürlich gibt's die Holzköpfe, die mit Fuck You Greta sich, ne, ja. die werden, aber die werden in 20 Jahren auch noch Vollidioten sein. Ja, also das ist einfach so. Aber ganz viele Leute, die so wie ich einfach sorglos mit den Dingen umgegangen sind, haben mehr Bewusstsein dafür. Und wer das Bewusstsein hat entwickelt irgendwann, so Gott will, auch die Bereitschaft zu sagen, ich verzichte auf was, weil das ist jetzt hier gerade wichtig, was hier läuft. Ja. Wir sind bereit zu verzichten für unsere Kinder. Ja, also jeder, der Kinder hat, weiß, ein Kind kostet wie ein Einfamilienhaus, bis es groß ist, ne? Irgendwie, da gibt's ja solche Rechnungen, wie viel 100.000 Euro ein Kind kostet oder so. Oder 100.000, glaube ich, ist was, ne?
Das eine mehr, das andere weniger.
Genau. Ja, ja. Richtig, genau. Und wir sind ja bereit zu verzichten für unsere Kinder und für unsere Enkel. Aber die Frage ist ja, sind wir bereit, auch hier zu verzichten, auch auf das Autofahren, das sorglose Autofahren, wo ich halt mal 1000 Kilometer durchbrettern kann, weil da ist auf jeden Fall eine Tankstelle, wo ich halt einfach wieder auftanken kann. Ja. So, ne? Und solche Sachen, ist es wirklich so dramatisch, da zu verzichten? Ne? Also,
ist es überhaupt ein Verzicht?
Also ja,
ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, es ist ja überhaupt kein Verzicht, um auch mal klar zu machen. Ne? Ich meine, klar, es wird immer so definiert, nach dem Motto, wenn ich mit der AI da nicht mehr durch die Welt schippern kann, dann ist es ein Verzicht.
Ja.
So, und ich frage mich immer, ist es denn wirklich einer? Weil wir sind gerade dabei, auf unsere intakte Umwelt zu verzichten.
Ja.
Zugunsten der AI da und vieler anderer Sachen.
Ja.
Aber ist es nicht viel cleverer zu sagen, ich möchte eben nicht verzichten.
Ja.
Und das Gut einer Wasserversorgung, eines Sommers, den ich ertrage, all diese Geschichten, darauf möchte ich nicht verzichten.
Ja.
So, und das nochmal klar zu machen, und was ist eigentlicher Wohlstand? Mhm. Jetzt habe ich schon mal zurückgespiegelt bekommen, wenn ich sage, Wohlstand ist doch eine intakte Umwelt und dergleichen. Und deswegen muss man nicht in die Länder Europas, in die Hauptstädte Europas am Wochenende mal eben einmal hin, zwei Tage da und wieder zurückfliegen für 25 Euro von Weeze aus. Nee, es ist Wohlstand zu sagen, ich ziehe mir die Wanderbuchse an und gehe mal ein Wochenende durch wunderschönen Wald. Mhm. So, dann sagt mir halt die junge oder Teile der jungen Generation, ja, das kannst du jetzt sagen, nachdem du jahrelang, ich meine, gut, habe ich nie gemacht, ne? Aber das jahrelang genossen hast und uns verwehrst du das jetzt. So, aber es bleibt am Ende ein Mindset und die Frage, wie bin ich unterwegs und was definiere ich für mich als Wohlstand und was als Verzicht?
Ja, ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Aber so gehen uns nie die Themen aus. Ja. Und ich muss jetzt auf die Uhr gucken. Die Kinder kommen jetzt gleich nach Hause. Ja, ich muss noch Essen aufsetzen. Ich
bin auch noch verabredet. Aber
ganz aber komische Themen am Ende einer Folge.
Ich finde das total spannend, weil wenn ich das mal zusammenfassen darf, ne, ist diese Zäsur, die wir beide gerade erleben, ist, dass wir Klarheit bekommen und in unsere Lebensthemen investieren.
Ja.
So, und ich finde, das ist eine schöne Parallele und total cool. Und das ist vielleicht was, wozu wir unsere HörerInnen auch einladen können oder nicht. Also zu sagen, beschäftige dich mal mit den Themen, die bleiben. Also, wo du nicht sagst, ich mache jetzt hier jahrelang dies, das und dann ist es halt so, sondern wo du sagst, an dem Punkt kann ich wirklich was verändern und da habe ich auch was beizutragen, da kann ich auch was, habe ich was zu sagen, da hören mir Leute auch zu und es muss nicht immer das Reden sein oder das Schreiben oder sowas, aber auch dieses, hier kann ich was verändern und ein anderer kann das nicht so gut verändern wie ich, weil es ist mein Thema.
Ja.
Und das zu finden und da rein zu investieren, Leute, nutzt dafür die Sommerpause und darüber hinaus einfach das, eure Kraft. Ja, wir brauchen viel Kraft für Dinge, die auch nötig sind, ja, viel Kraft dafür, irgendwie genug Brötchen auf dem Tisch zu haben. Wir verwenden sehr viel Kraft dafür, den Leuten in unserem direkten Umfeld zu helfen, was auch richtig ist. Verwende ein Stück deiner Kraft ganz bewusst für dein Lebensthema und arbeite daran.
Weil finde dein Lebensthema.
Finde es und wenn du es schon gefunden hast, dann investiere einfach da rein. Es muss ja nicht gleich immer alles sein, was du darin investierst und alles andere vernachlässigst. Aber das eine oder andere darfst du vielleicht mal vernachlässigen dafür, dass du dich in das Thema reingibst, was einfach jetzt wichtig ist. So, und was dein Thema ist. Wir beide machen's.
Mach uns doch auch. Du kannst es auch, ganz genau. Markus, schöner kann ich es am Ende nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist die Quintessenz von allem, von unserer relativen Sprachlosigkeit in den vergangenen Wochen, wo wir beide auf separaten Wegen unterwegs waren, so unser Lebensthema zu finden. Ich glaube, wir hatten es immer schon im Hinterkopf, aber es ist jetzt nochmal zu Papier gebracht, beziehungsweise mir persönlich auch nochmal klar geworden und deine Empfehlung ist genau die richtige. Investiert da rein.
Und wenn wir beide halbwegs erfolgreich sind mit dem, was wir tun, dann wird es Menschen geben, die sich weniger von Angst leiten lassen und die, die mehr Bewusstsein haben für die Welt, in der wir leben. Und ey, dann hat sich das doch gelohnt.
Und jetzt habe ich keine Hertha, die ich um ein Bier bitte, mittags, mitten am Tag, aber einen Kaffee könnte ich dir noch drücken.
Ah, nehme ich.
Dann sage ich mal Prost.
Ja, Prost Kaffee.
7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.